Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, euch wieder bei unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Heute befassen wir uns mal wieder mit einem Cold Case der Ermittlungsgruppe Cold Cases.
Podcast Ungelöst, der Krimi-Podcast der Polizei Essen.
Deswegen habe ich wieder meine zwei Gäste dabei, Dustin, Michael. Schön, dass ihr hier seid.
Danke für die Einladung.
Heute wollen wir uns eigentlich genauer gesagt mit zwei Cold Cases befassen. Nämlich zwei Fällen aus dem Jahr 1992 und 1993. In beiden Fällen befinden wir uns in Altenessen und 9-jährige Mädchen wurden durch einen Unbekannten angesprochen, in ein Auto gelockt, sexuell misshandelt. Und 1992 hat der Tatverdächtige versucht, das Mädchen umzubringen und im 1993 hat er das Mädchen leider ermordet. Deswegen seid ihr beide hier. Wir wollen uns natürlich erstmal den einen Fall angucken und danach den anderen Fall und dann gucken, wie hängt das Ganze zusammen. Aber da will ich gar nicht so viel vorwegnehmen. Deswegen beschreibt mir doch einmal bitte den Fall von 92, wo das Mädchen überlebt hat. Weil das Mädchen überlebt hat, sprechen wir auch nicht mit dem reellen Namen des Mädchens, sondern aus Opferschutzgründen von Stefanie. Wer war Stefanie? Wo hat Stefanie gelebt und was ist dann schlussendlich 1992 passiert?
Ja, Stefanie, wie du schon richtig sagtest, war damals 9 Jahre alt, lebte in Altenessen Süd, das ist so der Bereich Gladbecker Straße, Bäuminger Straße, in Richtung Innenstadt aber rüber, wo der tatsächliche Wohnort damals war. Stefanie befand sich auf einer Geburtstagsfeier, es war der 6. Februar 1992, und ging dann mit 2 weiteren Kindern von der Geburtstagsfeier in Richtung ihrer Wohnanschrift. Sie ging damals über die Bäuminger Straße und da ist nicht so hundertprozentig nachzuvollziehen, wo die sich jetzt getrennt haben. Vermutlich im Bereich Bäuminger Straße, Gladbecker Straße. Gladbecker Straße, die Bundesstraße 224, die ja durch ganz Essen führt. Und ist dann vermutlich über die Gladbecker Straße weitergegangen. Im Bereich der Sportanlage, der Unisportanlage, die sich auf der Gladbecker Straße befindet, also in Richtung Innenstadt gesehen, wurde sie dann von einem Mann angesprochen, der mit seinem Fahrzeug angehalten hatte. Es war ein weißer Kastenwagen, vermutlich ein Citroën, wie sich später herausstellte, und ist dann angesprochen worden. Stefanie war durch ihre Mutter eigentlich schon immer sensibilisiert worden, nie mit fremden Männern zu sprechen oder auch in ein Auto einzusteigen. Aber der hat sie so unter Druck gesetzt, so hat sie hinterher ausgesagt mit den Worten, steig ein oder ich bring dich um. Und das hat sie so geschockt, dass sie dann tatsächlich dort eingestiegen ist und mit dem Mann weggefahren ist. Was in der Zwischenzeit passiert ist, bis zu ihrem Auffinden am Folgetag, sie ist tatsächlich am 7.2. nachts, so gegen 2:30 aufgefunden worden in Düsseldorf. Was in der Zwischenzeit passiert ist, konnte auch nicht zu 100% realisiert und nachvollzogen werden, weil halt die Erinnerungen des 9-jährigen Mädchens, auch mit ihren Verletzungen, die sie erlitten hat, da komme ich gleich noch zu, sie ziemlich traumatisiert hat auch. Auf jeden Fall morgens so gegen zwischen 2:30 ist das Mädchen dann am Fahrbahnrand der Kalkumer Schlossallee in Düsseldorf aufgefunden worden. Sie ist zuvor durch einen Autofahrer gesehen worden auch, wie sie dort stand, der aber sich im ersten Moment nichts dabei gedacht hat, aber eine andere Autofahrerin hat dann gehalten und konnte dann feststellen, dass sie schwere Kopfverletzungen hatte auch. Und hat sie dann, warum auch immer, zur nächsten Polizeiwache gebracht, die sich damals in Düsseldorf in Kaiserswerth befand.
Also hatten wir eigentlich erst polizeilich ja ein verschwundenes Mädchen.
Genau, das wurde als Vermisstensache ursprünglich auch eingestuft hier in Essen. Es wurden umfangreiche Suchmaßnahmen auch durchgeführt, aber die nicht zum Auffinden halt geführt
haben. Aber auch nur in diesem kurzen Zeitraum. Also
in diesem kurzen Zeitraum, genau. Am nächsten Tag, also am 7.2. hätten weitere Maßnahmen stattfinden sollen, aber in der Nacht ist sie gefunden worden. Ja, halt, ne? Sie ist dann von den Kollegen mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht worden, dort untersucht worden. Man hat schwere Kopfverletzungen festgestellt. Auch bestand der Verdacht, dass sie missbraucht wurde, sexuell missbraucht wurde. So, und das war das Problem am Beginn der Ermittlungen, weil man das nicht im Rahmen einer Mordkommission abgearbeitet hat, sondern im Rahmen der, in Anführungszeichen, normalen Sachbearbeitung eines Sexualdelikts auch. Ne? Schwereren Ursprungs zwar, aber man hat halt keine Mordkommission daraus gemacht. Das wurde erst zum späteren Zeitpunkt hier in Essen gemacht.
Und dann lag die Ermittlungsarbeit also erstmal bei den Ermittlern im Sexualbereich.
Genau.
Und dann ist man später darauf gekommen, okay, es könnte auch ein Tötungsdelikt vorliegen.
Genau.
Was hat man denn damals erstmal ermittelt, bevor wir dann jetzt auf den zweiten Fall eingehen, die dann ja auch später zusammenkommen? Was wurde denn da quasi ermittelt? Beziehungsweise, wir wissen es ja schon, man ist nicht auf den Täter gekommen, aber was wurde da polizeilich herausgefunden?
Das Problem war, man hat den Tatort halt nicht gefunden. Ne? Das Mädchen muss ja aus dem Fahrzeug raus, irgendwo in dieses Waldgelände, das an der Bundesstraße lag, an dieser Kalkumer Schlossallee lag, irgendwo abgelegt worden sein. So sagte sie später auch, der Mann hätte eine Decke mitgenommen und man wäre in den Wald gegangen. Und dann wäre sie aber schon, und da fehlt ihr die Erinnerung, vermutlich durch einen Schlag auf den Hinterkopf bewusstlos gewesen. Und wir gehen jetzt davon aus eigentlich, dass versucht wurde, auch das Mädchen zu ermorden. Und der Täter, da gehen wir auch von aus, der war in dem Glauben, dass das Mädchen auch tot ist. Obwohl es nur bewusstlos war und sich hinterher dann kriechenderweise, dann auch stehenderweise hinterher und laufenderweise natürlich auch in Richtung Bundesstraße begeben konnte. Aber es ist nicht gelungen, damals den Tatort genau zu verifizieren. Das war mit eines der Hauptprobleme. Man hat das dann im Namen der normalen Sachbearbeitung mit Düsseldorf zusammen erst am Anfang und hinterher durch das Polizeipräsidium Essen, durch das KK 12, dann weiter im Rahmen einer Kommission abgearbeitet oder versucht abzuarbeiten. Es sind unheimlich viele Spuren bearbeitet worden von bekannten Sexualtätern, die damals da in dem Bereich wohnten. Ja, aber letztendlich ist es nicht gelungen, dann zu klären. Ne?
Ja, bis heute nicht. Und dann würde ich sagen, um das chronologisch zu halten, gucken wir uns jetzt erstmal den zweiten Fall an. Gucken wir an, was quasi ein Jahr später passiert. Das ist auch ein ungelöster Fall. Der Fall Mariana. Auch in Altenessen. Auch ein 9-jähriges Mädchen. War das dieselben Umstände? Was ist da genau passiert?
Das war am 31. August 1993, auch so die Zeit, ähnlich wie bei Stefanie, so gegen 17 Uhr. Mariana war aus Bosnien zu Besuch bei ihrem Vater, der in Deutschland, also in Essen, arbeitete und hat ihn auch die Jahre zuvor immer während der großen Ferien besucht. Sie spielte häufig im Bereich Marktplatz Altenessen, Einkaufszentrum Altenessen mit Freunden, die sie dort gewonnen hatte. Und aus den nachträglichen Ermittlungen ist dann bekannt geworden, dass ungefähr 3 Wochen vor dem Verschwinden das Mädchen und ein Junge, mit dem sie gespielt hatte, die dort Frisbee spielten, angesprochen wurden und ein Mann mittleren Alters versuchte, denen so das Frisbee-Spielen zu erklären und beizubringen. Dieser Mann sagte auch, dass man sich ja später nochmal treffen könnte. Später wurde aber nicht weiter definiert. Und an dem Tag ihres Verschwindens halt, der 31. August, da war es so, dass sie zu Hause war und ihre Mutter, damals war noch Woolworths im Einkaufszentrum Altenessen, die dort Einkäufe erledigen wollte, noch dort war und Mariana dann kurzfristig sagte, ach, dann gehe ich der Mama mal entgegen und hole die ab. Und dort ist sie aber nie angekommen. Zumindest ist man sich nicht über den Weg gelaufen. Wir gehen davon aus, auf dem Weg dorthin ist sie durch einen unbekannten Täter, der motorisiert gewesen sein dürfte, dann auch abgegriffen und entführt worden.
Also wirklich von ihrer Wohnanschrift hin zum,
genau,
zum Center.
Also das war in unmittelbarer Nähe. Naja, sie wohnte in unmittelbarer Nähe der Vogelheimer Straße, die sie nur überqueren musste, um dann über den Marktplatz in Richtung Einkaufszentrum zu gehen. Und Die Vogelheimer Straße muss man sich ja so vorstellen, im Stadtteil Altenessen Nord ist so eine Verbindungsstraße zwischen der Altenessener Straße und der auch der Bundesstraße 224, der Gladbecker Straße, wo auch das erste Mädchen Stefanie damals weggekommen ist. Und die Tatorte liegen im Prinzip 3 Kilometer auseinander.
Und dann, logischerweise, war Mariana auch erstmal vermisst. Genau. Die Eltern haben gesagt, die Tochter hat das Haus verlassen, ist nicht wiedergekommen. Und wie ging der Fall dann weiter?
Ja, auch in der Sache wurden umfangreiche Suchmaßnahmen durchgeführt, angefangen von der Durchsuchung des Wohnhauses vom Vater in der Umgebung, Parkgelände, auch mit Mantrailer-Hunden, die man damals schon, oder Suchhunde halt, die man damals eingesetzt hatte. Aber sie ist bis zum Abend dann noch nicht wieder aufgetaucht und in den Folgetagen sind weitere Maßnahmen auch gelaufen. Sie ist dann auch als vermisste Person ausgeschrieben worden, weil sie halt nicht aufzufinden war. Und tatsächlich ist sie dann einige Tage später, ich glaube am 4.9., also 4. September, ist sie dann gefunden worden an einem Parkplatz, der sich an der Bundesstraße B75 befindet. Die B75 ist eine Verbindungsstraße, die im Bereich Niedersachsen ist und nahe der größeren Stadt Rothenburg an der Wümme liegt. Die genaue Ortsbezeichnung des Parkplatzes ist in der Gemeinde Schesel anzusiedeln. Schesel ist ein relativ kleiner Ort halt da oben im Landkreis Rothenburg-Wümme. Ein Pärchen, was dort angehalten hatte, musste halt austreten und ist dann einen kleinen Trampelpfad entlang gegangen und hat so nach 20, 30 Metern was im Gebüsch liegen sehen, bei näherer Betrachtung und so gesehen, dass da offensichtlich eine Frau liegt oder ein Mädchen liegt, und haben sofort die Polizei informiert. Als die Polizei eintraf, ist man dann gemeinsam noch mal gucken gewesen und hat festgestellt, dass das Mädchen dann auch tot war, dass das durch einen Notarzt dann auch bestätigt wurde. Und es hatte dann einige Tage gedauert auch, bis eine Identifizierung stattgefunden hat, aber relativ schnell ist man eigentlich dann auch darauf gekommen, dass das verschwundene Mädchen Mariana aus Essen ist. Und dann wurden die Ermittlungen gemeinsam von den Kollegen in Niedersachsen und der Essener Mordkommission, die dann eingerichtet wurde, auch geführt. Im Zuge dieser Ermittlungen haben wir festgestellt, dass auch dort ein sexueller Missbrauch stattgefunden hat. Und auf die Art und Weise der Tötung möchte ich jetzt hier nicht eingehen, denn wir haben die Hoffnung nicht aufgegeben, dass wir den Täter irgendwann noch finden können. Und das ist dann auch Täterwissen.
Logisch. Was ist denn, oder was vermuten wir? Was ist zwischen dem Verschwinden und schlussendlich dem Auffinden von Mariana passiert?
Ja, es sind auch nur Mutmaßungen, was in den Tagen passiert sein kann. Die Obduktion hat ergeben, dass die Leiche an dem Ort nicht allzu lang gelegen haben kann. Man geht davon aus, dass die auch bereits am Folgetag dort oben in Schesel abgelegt wurde. Also dass Mariana ermordet und dort abgelegt wurde. Man geht auch davon aus, oder damals sind die Kollegen auch davon ausgegangen, dass die beiden Fälle möglicherweise zusammen gehören könnten, wobei man objektiv da wenig Übereinstimmung in der Spurenlage hatte, aber vom kriminologischen Ansatz her passte ganz gut. Die Umgebung passt, und wenn man dann so vom kriminologischen Ansatz her geht, sind mehr als 50% der Täter im Nahbereich zu suchen.
Ja. Vor allem in der Betrachtung auf Sexualstraftaten. Ja. Und das haben wir ja hier in beiden Fällen, sage ich mal, vorliegen. Die Fälle wurden ja, wie ihr gerade schon gesagt habt, gar nicht direkt zusammengeführt. Was ist denn da jetzt, um nochmal bei Mariana zu bleiben? Klar, wir haben eine Mordkommission eingerichtet, Niedersachsen hat mit ermittelt. Umfangreiche Maßnahmen wie immer getroffen, aber man hat es nicht geschafft, auch dort einen Täter zu ermitteln.
In dem Fall ist durch eine Zeugin ein Bundeswehrsoldat wahrgenommen worden, der also Uniform und ein rotes Baret getragen hatte und der angeblich mit Mariana Kontakt gehabt hatte. Das war aber die einzige Zeugin und wurde später oder konnte das nicht weiter verifiziert werden. Gleichwohl hat diese Zeugin ein Phantombild erstellt. Und mit dem Bild ist man dann auch in die Öffentlichkeit gegangen, insbesondere im Bereich Niedersachsen. Man ist davon ausgegangen, dass möglicherweise ein Bundeswehrsoldat, der Beziehungen in Richtung Essen und in Richtung Niedersachsen hat, möglicherweise in die Tat verwickelt sein könnte. Man muss sich das vorstellen, damals waren wahnsinnig viele Kasernen oben im Bereich Niedersachsen ansässig. Und ich meine so aus der Erinnerung raus, die Kollegen damals haben über 1600 Bundeswehrsoldaten auch überprüft und auch alibimäßig überprüft, auch viele Spuren gesichert. Aber letztendlich konnte man die Spuren nicht mit den Taten auch übereinbringen, sodass da keine Lösung dabei war damals.
Also haben wir eigentlich zwei Kriminalfälle, die lange, lange Zeit ungeklärt waren. Und irgendwann ist man dann doch dazu gekommen, okay, die Fälle gehören zusammen. Man hat es vermutet, es lag vielleicht nah, aber so richtig handfest hatte man nichts. Was ist dann passiert und wann ist das vor allem passiert? Und wie kam es dazu?
Ich glaube, da kann Dustin eher was zu sagen, weil das betrifft die Zeit, wo er halt schon im KK-11 war und wir später dazu gestoßen sind.
Das war so die erste Phase oder die Anfangsphase der Cold Case Sachbearbeitung, sag ich mal. Es war so, 2018, 2019 wurden ja die Cold Case Fälle quasi in den einzelnen Sachbearbeitern im KK11 zugeordnet und eine Kollegin, mit der ich lange zusammengearbeitet habe, auch die hat sich diesem Fall angenommen. Und dann ist es so gewesen, dass die Kollegin Kontakt mit der operativen Fallanalyse aufgenommen hat. Die haben dann zu diesem Fall eine Fallanalyse erstellt und da ist dann herausgearbeitet worden, erstmal so eine so ein Täterprofil. Ne? Da geht es ja auch bei der Fallanalyse um ein Täterprofil. Und man hat so die ganzen Parameter zusammengebracht zu den einzelnen Fällen. Also wir haben einen Täter, der hier mobil ist, ne? Mit einem Transporter, Handwerker, Fernfahrer etc., ne? Sowas in der Richtung, der auch irgendwo seinen Lebensmittelpunkt im Bereich Essen-Nord, Alten-Essen hatte, weil dort wurden ja beide abgegriffen. Und der letztendlich auch nicht davor gescheut hat, oder so vom Modus operandi hier, von der Begehungsweise ja so war, dass er das Kind ja quasi dann auch mitgenommen hat und abtransportiert hat, was ja auch eine Besonderheit darstellt. Und in dem Fall, quasi in dem zweiten Fall, sogar bis nach Niedersachsen gebracht hat, also auch durchaus mobil ist und auch vielleicht Ortskenntnis hat in Niedersachsen, weil diese Ablageörtlichkeit schon sehr, sehr besonders war. Das war jetzt nicht irgendwie, da muss man sich schon auskennen in dem Bereich, um die Person auch dort dann so abzulegen. Und das hat die OFA quasi im Rahmen dieser Fallanalyse so dargestellt. Und das hat so ein bisschen die Ermittlungen geprägt. Also dann ging es los.
Bevor wir ans Losgehen uns richten, gehen wir doch einmal auf die OFA ein, die operative Fallanalyse. Was ist das für ein Instrument? Wie funktioniert das? Wer ist das? Wer steht hinter dieser operativen Fallanalyse? Und in welchen Fällen macht sowas Sinn?
Ja, also die OFA ist beim LKA angesiedelt. Zentral, ist auch richtig so. Und dort sind Profiler, Fallanalytiker, da sind auch Psychologen und Kriminologen, die da zusammenkommen und die sich jetzt in der Vergangenheit vor allen Dingen um Cold-Case-Fälle gekümmert hat. Ja? Deswegen, das ist ja auch quasi so mit ein Grund, warum wir überhaupt hier sitzen und warum der Michael hier so sitzt. Aber die ist auch durchaus da für aktuelle Fälle. Ne? Also wenn es darum geht, irgendwie, ich habe im aktuellen Fall jetzt ein Problem, ich komme irgendwie nicht weiter, habt ihr einen Denkanstoß? Dann nehmen wir mit denen Kontakt auf und die schauen sich dann die Akten an, man bespricht die Fälle und die können vielleicht so irgendwie ein bisschen mithelfen in der Ermittlung. Die können auch ein bisschen zentral oben von oben drauf gucken und sagen, also okay, dieses Delikt, das kommt irgendwie vom Modus operandi, kommt das mir bekannt vor, so einen ähnlichen Fall hat man schon in Siegen. Also die sind auch dafür da, so eine Tatserienerkennung durchzuführen. Ne? Die sind aber auch für Vermisste da und also da sind mehrere Themen angegliedert. Für uns jetzt gerade beim KK11, Tötungsdelikte, das sind einfach, das ist eine Unterstützungsdienststelle, die uns berät und uns quasi so in gewissen Punkten neue Anreize gibt. So kann man es beschreiben.
Und die haben dann in diesem Fall festgestellt, okay, wir haben Schnittstellen, wir haben Täterprofile, die passen. Die nutzen dann ja auch so eine gewisse kriminologische Herangehensweise. Was ist wahrscheinlich? Wie agieren Täter? Zum Beispiel jetzt bei Sexualstraftaten, was wir gerade schon gesagt haben, vielleicht können wir es nochmal genauer herausstellen, dass man wohnortnah bleibt. Vor allem bei, dass man feststellen kann, okay, so und so eine hohe Prozentzahl an Tätern im Sexualstraftatenbereich, vor allem auch im Pädophiliebereich, agieren örtlich. Und da, so kommt man dann auch dazu, dass man das zusammenführen kann. Gut, dann kommen wir jetzt dazu, wie ging es denn dann, okay, die operative Fallanalyse war da, wir hatten Hinweise, okay, wir haben zwei Fälle, die zusammengehören. Wie ging es dann weiter?
Dann konnte quasi durch eine Analyse der damaligen Spurenträger konnte festgestellt werden, dass ein und dieselbe DNA einer männlichen Person, unbekannten Person quasi festgestellt wurde. Und somit wurden diese Fälle quasi objektiv auch zusammengebracht. Also man hat männliche Täter-DNA gefunden, die an beiden Fällen an Asservaten quasi hinterlassen wurden. Sodass man quasi jetzt auch objektiv diesen beiden Fälle zusammengebracht hat. Man konnte dann die Hypothese aufstellen, okay, wir haben ja einen und denselben Täter. Dann gab es ja die Phase, wo auch die Senior Experts kamen. Ne? Kurz vorher war der Fall auch bei Aktenzeichen XY. Und dann in der ersten Phase unserer Ermittlungsgruppe ging es erstmal darum, diese Hinweise abzuarbeiten. Also wir haben ja eine Täter-DNA. Und jetzt ging es halt um diesen Direktabgleich. Ne? Und der Fall wurde deswegen da platziert. Wir hatten echt eine Vielzahl an Hinweisen, ich sag mal bis zu 200, würde ich mal sagen. Also das war echt sehr, sehr aufwendig. Also die ersten 3-4 Monate unserer Ermittlungsgruppe waren wir dauerhaft eigentlich mit dieser Abarbeitung beschäftigt, ne? Weil dann Hinweisgeber sich gemeldet haben und gesagt, ja, also das kommt mir bekannt vor, das könnte hier und der Fall sein oder der und der Täter. Ich könnte dieses Phantombild wiedererkennen und ich glaube, der ist das und so. Und das hat uns echt arg beschäftigt. Also ich würde sagen, die MKL in Essen, so heißt sie bei uns, die hat uns eigentlich, das ist der einzige Fall, der uns eigentlich von Anfang bis zum Ende, bis jetzt, durchgängig beschäftigt. Ja? Also wo wir fortwährend immer irgendetwas machen. Also im Sachbeweis sind wir super aufgestellt. Da gab es auch noch unterschiedliche Spurenträger, die jetzt eigentlich alle abgearbeitet sind. Wir haben eine Täter-DNA. Und dann ging es so in den Überlegungen dahin, vielleicht kannst du noch so ein bisschen da ausführen, nachdem wir die ganzen Hinweise abgearbeitet haben, wie können wir jetzt potenzielle Täter, wie können wir jetzt da DNA von bekommen? Da gab es eine Überlegung, Rasterfahndung, Reihenuntersuchung und so weiter und so fort. Und da haben wir uns ein bisschen schlau gemacht und haben überlegt, ist das für diesen Fall überhaupt umsetzbar? Ne?
Vielleicht bleiben wir erstmal Reihenfahndung. Was ist das überhaupt?
Ja, Reihenuntersuchung ist auch durchgeführte Untersuchung von DNA, die man halt Personen freiwillig abnimmt, die dazu bereit sind, die freiwillig abzugeben, die dann so ein bestimmtes Profil, was vorher erarbeitet wurde, auch erfüllen. Das heißt, ein bestimmter Wohnbereich, ein bestimmtes Alter, männlich oder weiblich, je nach Tat. Und da kommt schon mal ganz gut und gerne mehrere tausend Personen raus, die dann angegangen werden. Also wir haben uns in der Soko Ruf informiert in Bonn. Das war auch Mord zum Nachteil eines Mädchens im Bereich Grevenbroich und dann in Bonn aufgefunden worden, sodass die Kripo Bonn zuständig war. Und die hatten den Umstand mit mehreren tausend Untersuchungen, die da durchgeführt worden sind, weil halt so viele bereit waren, freiwillig ihre DNA abzugeben. Und die sind heute noch zugange, obwohl das schon einige Jahre jetzt her ist in der Abarbeitung und sind nur noch viele offen geblieben. Also reine Untersuchung ist freiwillige DNA-Abgabe, nachdem man sich vorher natürlich einen richterlichen Beschluss besorgt hat, um eine reine Untersuchung genehmigt zu bekommen. Und dann wird das in der Regel in der Presse veröffentlicht oder durch die Polizei veröffentlicht, durch die Pressestellen, so wie ihr. Ne? Und man bittet die Leute dann aktiv an der Aufklärung des Verbrechens mitzuarbeiten, indem man freiwillig die DNA halt abgibt und an einem bestimmten Tag erscheint.
Ich glaube, das stellt sich auch vielen die Frage, ich bin jetzt der Täter und komme ich natürlich nicht und gebe freiwillig meine DNA
ab. Das ist das Problem. Ne? Und vor einem ähnlichen Problem werden wir jetzt bald stehen auch. Wie der das jetzt schon sagte, wir haben uns überlegt, was machen wir und haben auch mit der OFA nochmal gesprochen. Wir haben uns dann für eine Rasterfahndung entschieden.
Also wir haben einmal diese Reihenfahndung, da habt ihr euch gegen entschieden, sondern ihr habt die Rasterfahndung gemacht. Erklär doch nochmal Rasterfahndung.
Ja, wir haben uns aus mehreren Gründen auch in Absprache mit der OFA dagegen entschieden, weil halt ja, die Tatorte an Ausfallstraßen liegen. Und da fahren ja täglich zehntausende Fahrzeuge vorbei, die in Richtung Norden, Süden fahren. Also der Durchgangsverkehr ist da sehr hoch. Und es kann ja auch sein, dass ein Täter abgewichen ist von seinem üblichen, im nahen Umfeld ein Opfer zu suchen. Das wäre eine aufwendige Geschichte gewesen, da auch dann weiter andere Kommunen noch im Nahbereich, Gladbeck, Bottrop, Oberhausen und so weiter, dann mit einzubeziehen, sodass wir uns entschieden haben, nur eine Rasterfahndung zu machen, haben uns dafür einen Beschluss besorgt. Rasterfahndung bedeutet, wir haben uns dann Daten von den Einwohner- oder Meldeamten, Ämtern besorgt, die in Betracht kommen, also Essen und im Bereich Niedersachsen, in Nähe vom Ablageort der Leiche. Und wir haben auch Bundeswehrdaten noch zur Verfügung gestellt bekommen von Personen, die damals plus ein Jahr vor und ein Jahr danach dort oben stationiert waren und Bezüge nach Essen noch hatten. Und die haben wir dann digital auswerten lassen, durch das Landeskriminalamt auch. Und die haben uns das Ergebnis zur Verfügung gestellt. Die sind dann abgeglichen worden noch mit den aktuellen kriminalpolizeilichen Dateien. Und ja, da ist die Zahl X übergeblieben und die versuchen wir gerade abzuarbeiten.
Und bei der Reihenuntersuchung muss man auch sagen, die ist ja auch deutlich, also das hat sich ja da in Bonn oder in dem Örtchen in Bonn auch einfacher dargestellt, weil da ging es um eine kleine Ortschaft. Ne? Und in Altenessen, der größte Stadtteil in Essen, da ist ein Durchlauf und eine Vermischung im Laufe der Jahre, das war nicht mehr zu rekonstruieren, sodass dass das nicht zielführend gewesen wäre. Also das hätte man so nicht 1:1 umsetzen können, wie die Kollegen das in Bonn gemacht haben.
Ja, das ist eine Rasterfahndung, ich sag mal, Reihenuntersuchung klingt ja auch sinnvoll, aber viel, viel aufwendiger. Eine Rasterfahndung guckt ja auch so ein bisschen spezieller einfach drauf und berücksichtigt schon ein paar mehr Parameter einfach. Ne?
Es wird ja gut gefiltert. Ne? Ja. Insofern sind wir da besser aufgestellt gewesen.
Und ich sag mal, da seid ihr auch aktuell noch beschäftigt. Also diese Rasterfahndung beschäftigt euch heute noch. Vielleicht können wir das verbildlichen. Wie muss man sich das vorstellen? Wie setzt man sowas um?
Ja, wir haben also geguckt und die Personen, die in Betracht kommen, entweder durch doppelte Wohnsitze, die Bezüge nach Niedersachsen haben, nach Scheseln, nach Rothenburg-Wümme, die damals bei der Bundeswehr waren, oder auch natürlich kriminalpolizeiliche Erkenntnisse haben und hier in Essen wohnen, die Personen schreiben wir alle an, neutral, und versuchen, die zu einer freiwilligen DNA-Abgabe zu bewegen. Und ich muss sagen, der Rücklauf ist im Moment sehr gut. Also viele sind bereit, natürlich da mitzuwirken. Aber wie du vorhin schon mal angesprochen hast, die Personen, die nicht kommen, die sind natürlich auch interessant. Ne? Was haben die für Gründe, nicht zu kommen? Und die muss man sich nochmal genauer angucken. Und eventuell muss man sich da halt richterliche Beschlüsse besorgen, wenn man es denn begründen kann. Und da mit einem richterlichen Beschluss dann halt eine DNA holen und versuchen, die zu untersuchen dann.
Genau, da seid ihr bei. Wie viele Leute habt ihr da jetzt, um mal so eine Zahl zu haben, in dieser Rasterfahndung rauskristallisiert, die für euch interessant sind?
Ja, es wird im dreistelligen Bereich sein. Also ich sag mal so zwischen 80 und 150 ungefähr.
Also da sieht man auch, was das für ein Umfang ist, dass man sich erstmal mit 80 bis 150 Leuten auseinandersetzen muss. Die muss man die DNA-Probe nehmen, die muss analysiert werden. Und dann werden natürlich auch ein paar übrig bleiben aus Grund X, weiß man nicht, die sich da nicht bereit erklären, die man sich dann noch genauer angucken muss. Also allein dieser Fall, eine Wahnsinnsarbeit, die ihr da vor euch habt. Ja, und ich sag mal, das ist so, sage ich mal, auch das letzte Mittel, was ihr noch habt. Sonst habt ihr wirklich ja die Jahre, die ihr jetzt schon in dieser Ermittlungsgruppe arbeitet, da hart dran gearbeitet. Und jetzt ist die Rasterfahndung so das, wo ihr jetzt noch hofft, euch Hinweise herausziehen zu können.
Ja, ein großes Problem ist natürlich auch bei diesen ganzen Personen, die gerastert worden sind, so nenne ich es jetzt mal, ist natürlich auch schon verstorben. Ne? So, und ja, das ist auch im hohen dreistelligen Bereich. Ne? Dann gibt es Personen, die haben ihre DNA schon mal abgeben müssen, aus irgendwelchen Gründen, die auch dann rausfallen. Insofern kommt man dann auf diese relativ kleine Zahl eigentlich, die aber überschaubar und abzuarbeiten ist. Ne?
ihr sagt überschaubar, aber ich glaube, auf der anderen Seite weiß man auch, wie viel Arbeit trotzdem dahinter steht.
Auf jeden Fall.
Das ist schon viel, aber da sieht man auch mal, wie viel Aufwand noch betrieben wird, obwohl die Fälle ja wirklich schon Jahrzehnte her sind, ne, und immer noch bewegen. Ich glaube, auch allein die Geschichte des Falls bewegt, die 2 9-jährigen Mädchen, eine mittlerweile Frau, die wahrscheinlich immer, die es ihr Leben lang nicht vergessen wird, Eltern, die da dran hängen, die wahrscheinlich immer noch damit zu knacken haben, dass ihre 9-jährige Tochter damals ermordet wurde. Und natürlich auch noch die schlimmen Sexualverbrechen, die da noch hinterstehen.
Ja, zusätzlich. Nach wie vor von Mariana, die Familie ist sehr interessiert daran, dass das aufgeklärt wird, dass der Täter gefasst wird. Die leben jetzt natürlich in Bosnien, aber die haben regelmäßig Kontakt aufgenommen zu uns auch und wollen auch nach wie vor über den Stand der Ermittlungen informiert bleiben. Was wir auch gerne mit Absprachen mit der Staatsanwaltschaft immer machen.
Da sieht man auch wieder so dieser Grundsatz, den wir häufiger kommuniziert haben, dass das einfach nicht vergessen wird von den Angehörigen und dann dementsprechend auch logischerweise nicht von uns. Was wir immer sagen, wie können die Leute euch daraus helfen? Ihr habt schon viel getan, ihr habt ja wirklich zig Hinweise bekommen durch Aktenzeichen. Trotzdem, kann noch irgendwas euch helfen? Kann man noch irgendwie sagen, außer die Rasterfahndung haben wir noch einen Strohhalm? Oder ist wirklich, dass ihr sagt, wir haben wirklich jetzt so viel und jetzt ist der Strohhalm, den wir noch haben, diese Rasterfahndung?
Ja, wir haben eine gute Grundvoraussetzung, wir haben die Täter-DNA. Und das hilft immer, direkt einen Direktabgleich zu machen. Also nochmal der Appell, wie in jeder Podcast-Folge zuletzt auch. Ne? Wir haben ja eine DNA, wenn es Hinweise gibt in der Bevölkerung, ne, die jetzt vielleicht diese Folge gucken oder über andere Medien darüber informiert werden, einfach bei der Polizei melden hier quasi den Hinweis geben, sodass wir arbeiten können.
Ich glaube, da muss ich nicht mehr viel hinzufügen. Ein Fall, der uns alle bewegt, der immer noch nahe geht, auch wenn man jetzt noch davon erzählt und von hört. 2 9-jährige Mädchen, die wirklich stark betroffen waren bzw. ermordet wurden. An die Zuschauer da draußen, wenn ihr helfen könnt, wie ihr gerade gehört habt, meldet euch einfach bei jeder Polizeidienststelle. Sonst hoffe ich, dass die Folge aufschlussreich war, nochmal ein bisschen unsere Arbeit dargestellt hat, nochmal gezeigt hat, dass wir nie vergessen. Und vielen Dank fürs Zuhören. Und bis bald.
Bis bald.